Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Bolzjutz Podcast. Und letzte Woche hatten wir ja schon ein bisschen die Premier League Prediction gemacht. Da kommen wir auf jeden Fall auch später noch zu ein paar Ergebnissen, je nachdem wie es zeitlich aussieht. Aber eigentlich ist es zumindest noch mit eingeplant. Wir fangen aber heute tatsächlich natürlich auch mit den Prediction von der Bundesliga an für die kommende Saison und auch für die La Liga. Aber natürlich mache ich das auch nicht alleine.
Denn auch ich bin wieder dabei. Hallo, mein Name ist natürlich Daniel. Und bevor ihr die Folge hier weiter hört, natürlich nicht guckt, weiterhört, checkt unsere Social Medias ab. Ja? Also geht auf Instagram, geht auf Spotify und geht auf Twitter und folgt uns dort. Ja? Und ganz wichtig, guckt auch nach einem YouTube-Kanal, denn tatsächlich wird er bald kommen.
Also ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall jetzt, gleich nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, denke ich mal, direkt den YouTube-Kanal machen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Abo dalassen. Und auch der YouTube-Kanal spielt heute nochmal eine besondere Rolle, da wir nämlich beide auch quasi heute unsere Lieblingsmannschaften in der Prediction mit drin hätten. Und es aber sonst von der Zeit nicht so richtig passen würden, kommt in den nächsten Tagen da auf jeden Fall auch ein Video, wie wir quasi die Saisonprognose vom FC nochmal einzeln machen und natürlich auch von Real Madrid. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Heute wird darüber also jetzt nicht viel Platz sein, also es wird da nichts Spezielles irgendwie kommen. Deswegen machen wir das in einer extra YouTube-Folge, wo wir auch einfach nur drüber reden und das könnt ihr euch dann auf jeden Fall auf YouTube auch angucken.
Genau. Natürlich wird das auch in einem Maß, also es wird kein Video sein, in dem, dass da viel Content drin ist, zum Sehen, sondern es ist wie weiterhin einfach nur
wie ein Podcast.
Audio, aber ihr bekommt dazu ein schönes Bildchen, wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Also
genau.
Seid darauf gespannt, das heißt, wenn ihr interessiert seid, was wir zum FC sagen oder zu Real Madrid, zu unseren Lieblingsmannschaften, dann schaut da auf jeden Fall vorbei.
Gut. Genau, und auch heute auf Insta wichtig, sagen, da wir heute auch die Saisonvorschau machen von der Bundesliga. Wir werden heute nicht die ganze komplette Liga predikten, wie wir es in der Premier League gemacht haben, weil sonst dauert es einfach zu lange.
Genau.
Wenn ihr die komplette quasi Ligatabelle von uns sehen wollt, wie wir denken, wie sie eventuell am Ende aussehen könnten, guckt auf Insta vorbei. Da wird dann die Tage auch ein Bild davon uns beiden hochkommen, was wir glauben, auf welchem Platz die einzelnen Mannschaften landen.
Genau, das könnte natürlich leicht von dem abweichen, was wir heute sagen.
Ja,
denn wir werden das Ganze ja anhand dieses Kickers, dieser Kicker-Tabelle machen. Und da trägt man ja immer Ergebnisse ein und die können natürlich dann im Endeffekt was ganz anderes sagen, als was wir hier denken.
Ja.
Aber das wird man dann halt einfach sehen.
Genau.
Gut.
Okay.
Dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mit dem allerersten Thema und das ist ein kleiner Rückblick. Denn jetzt am Wochenende hatten wir den DFB-Pokal sowie auch die Premier League. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns mal kurz die Premier League an.
Ja.
Was wir dort so sehen durften. Und der erste Spieltag wurde dort ausgespielt. Durften das Spiel zwei deutsche Trainer, nämlich Jürgen Klopp und von norwegischer Trainer irgendwas mit
Daniel
Farke.
Farke.
Ne? Daniel Farke, genau. Daniel Farke. Und da gab es keine Überraschung. Das ist ja auch eigentlich schon klar gewesen. Liverpool konnte mit 4-1 Norwich besiegen. Aber ich denke mal, das war jetzt keine große Überraschung. Also
naja. Nichts Besonderes. Also hat, denke ich, jeder erwartet.
Genau.
Titelverteidiger wollte ich schon sagen. Letztes Jahr der Vizemeister gegen den Aufsteiger 4-1 gewonnen. Ich denke, wie gesagt, keine große Überraschung.
Ja.
Ja, nächstes Spiel am Samstag hatten wir quasi schon auch erneut viele Tore. Mhm. Manchester City fertigt West Ham United mit 5-0 ab. Da hatte ja auch vorher schon Haller ein Interview zugegeben und hat gesagt, sowas als Auftaktgegner, er ist froh, wenn die an den Ball überhaupt mal kommen.
Mhm.
Und ja, das hat City anscheinend auch direkt zu spüren kommen lassen. 5-0 abgefertigt. Ja.
Ja, so ist City halt, ne?
Ja, City zeigt direkt wieder ihre Dominanz in der Liga.
Ja, und Raheem Sterling ging ja auch richtig ab. 3 Tore schoss
ja.
Er. Und mal gucken, was das für eine Saison so wird. Denn man muss ja auch sagen, es ist ein starker Kader, den City hat. Und da kann tatsächlich jeder Spieler ein Starspieler sein. Und das ist einfach stark. Einfach stark.
Auch durch die Verletzung jetzt nochmal natürlich von Sané. Sterling da nochmal ein bisschen bessere Chancen. Auch man merkt vielleicht auch so ein bisschen, dass dieses Jahr Jesus schon ein bisschen Aguero ablösen soll. Ja. Stand in der Startelf, hat auch ein Tor gemacht. Aguero später auch reingekommen, hat natürlich auch ein Tor gemacht. Also ja, wird auch interessant zu sehen, was da noch passiert.
Auf jeden Fall. Ja, das nächste Spiel war dann Bournemouth gegen Sheffield. Sheffield ja Aufsteiger, Bournemouth eine Mittelfeldmannschaft. Ich glaube, die sind davor das Jahr aufgestiegen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ist ja auch so relativ eine Mittelfeldmannschaft, also auch eine Mannschaft, von der man nicht viel erwartet. Da ging es 1-1 aus und ich bin mal tatsächlich gespannt, wie Sheffield am Ende der Saison aussehen wird. Also die Statistiken sagen, leicht besseres Spiel von Bournemouth, aber das sieht man ja, wird man alles sehen, weil Sheffield spielt jetzt auch ehrlich gesagt keiner, den man wirklich kennt. Ich schätze mal, es wird einfach für Sheffield schwierig, aber die konnten ja gut dagegen halten, aber Bournemouth hat auch keinen so krassen Kader, wenn man es mal so sagen darf, ne?
Ist ja auch eine Sache, die wir gesagt haben, ne, dass ich glaube, wir hatten Sheffield ja auch somit als ersten Absteiger bei uns deklariert und ja, weil der Kader, man kennt halt wenig.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Spiel, fand auch zeitgleich statt, war Crystal Palace gegen Everton 0-0.
Ja.
Ja, nichts Besonderes, vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend von Everton.
Ja.
Man hat sich mehr erhofft. Aber da war jetzt echt nichts, also sogar in Top-Besetzung bei Everton. Und dann 0-0 gegen Crystal Palace. Naja. Muss mal gucken, wo sie das noch hinführt am Ende der Saison.
Genau. Dann hatten wir Watford gegen Brighton. 3-0 für Brighton. Auch ganz souverän. Also ja. Wird man sehen. Der Neuzugang von Brighton, Maupay, hat getroffen. Der ist, glaube ich, von... ich habe den Namen vergessen.
Auch von irgendeinem Englisch.
Genau, Zweitligisten, aber gilt...
Zweitligist, ja. Genau. Ich glaube, Brentford.
Brentford, genau. Von Brentford gekommen.
Ja.
Und der gilt ja auch als ein sehr, sehr torgefährlicher junger Mann. Hat, glaube ich, 23, 24 Tore gemacht in der letzten Saison. Mhm. Also, interessanter Transfer von Brighton. Also, bin ich mal gespannt. Bei Brighton weiß man ja auch. Also, ich finde die auch jetzt nicht so stark.
Nee.
Deshalb, dass die Watford da mit 3-0... Weil ich hätte jetzt Watford als stärkere Mannschaft eingeschätzt.
Ja.
Dass sie die dann da so runterputzen. Interessant, auf jeden Fall.
Genau. Nächstes Spiel war dann Burnley gegen Southampton, 3-0 für Burnley. Auch ein bisschen überraschend, weil ich auch Southampton stärker eingeschätzt hätte.
Ja.
Aber, ja, wie gesagt, Burnley hat das eigentlich gut gemacht. Barnes da 2 Tore gemacht bei Burnley. Ist ja, glaube ich, auch ein Neuzugang bei denen, ne? Nee, schon gut. Ich habe ihn gerade mit dem anderen Barnes verwechselt, alles gut. ja, wie gesagt, mal gucken. Ja. Es ist noch früh in der Saison, deswegen...
Muss man mal schauen, ne?
Ja, ist noch alles offen. Alles gut.
Und dann gab es das Abendspiel. Tottenham gegen Aston Villa. Und Tottenham konnte gegen Aston Villa auch souverän mit 3-1 gewinnen. Hast du das Tor von Ndombele gesehen?
Nee.
Sehr schön gemacht. Also schöner Schuss, wirklich. Sehr schöner Schuss. Und dann konnte Harry Kane zweimal einnetzen. Ist Harry Kane der beste Stürmer der Welt? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Meiner Meinung nach auf jeden Fall gehört er zu den Besten der Welt.
Zu den Besten auf jeden Fall. Aber der Beste ist, ja, muss er noch zeigen.
Genau. Gut.
Okay. Nächstes Spiel dann am Sonntag, das Nachmittagsspiel um 15 Uhr. Ziemlich langweiliges Ergebnis. Leicester gegen Wolverhampton Wanderers. 0-0. Ist ein Ergebnis eigentlich, womit man leben kann. Beides starke Kader.
Genau.
Ich denke auch für beide Mannschaften jetzt kein Ergebnis, wo sie sagen, okay, es ist für uns ein Scheißergebnis. Deswegen, ich denke so, die bewegen sich ungefähr in derselben Tabellenregion auch am Ende.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall ist in Ordnung.
Finde ich auch. Dann der ewige Vierte konnte mit 1-0 gegen Newcastle gewinnen. Auch sehr, sehr dominant gegen die Mannschaft aus Newcastle. Aber Newcastle hat ganz gut dagegen gestellt. Ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt, eigentlich von jedem Premier League-Spiel, deshalb ne, kann man ein bisschen wissen. Aber ja, ne, ist ja natürlich dann für Arsenal ein Pflichtsieg, wenn man da oben mitspielen möchte. Ich weiß, die spielen, glaube ich, Europa League diese Saison, ne?
Ja.
Das heißt, die Dreifachbelastung, oder in England ist es ja, ich weiß nicht, wie viele Pokale es da gibt.
Vierfachbelastung.
Das ist natürlich dann auch heavy. Deshalb muss man dann auch natürlich in der Zeit, wo keine Mehrfachbelastung ist, natürlich immer souveräne Siege holen. Und da ist gegen Newcastle dann eigentlich schon ein Pflichtsieg.
Ja, Nicolas Pepe auch erst spät eingewechselt, ne? Ja. Hat nicht gestartet. Ja.
Gut.
Aber ich denke mal, liegt auch daran, weil er erst vor kurzem gewechselt ist.
Denke ich auch, ja.
So, kommen wir dann zum nächsten Spiel. Und ich finde, das ist wirklich so eine Sache, die wir auch in unserer Saison-Prediction gesagt hatten und die sich auch hier so ein bisschen abzeichnet. Manchester United schlägt Chelsea mit 4:0. Ja. Zum einen die Sache, dass wir gesagt haben, dass Manchester United dieses Jahr wieder erfolgreicher sein wird. Zum anderen die Sache, dass Chelsea dieses Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr haben wird.
Ja.
Und das zeichnet sich einfach in dem Ergebnis auch ab. Ja, also von Manchester United überragendes Spiel. Rashford mit dem Doppelpack, Martial auch ein Tor. Dann noch später Daniel James, der auch von Swansea gekommen ist, noch getroffen. Ja. Und da muss man einfach sagen, ne, du hast auch, also du guckst dir halt auch so den Chelsea-Kader an, dann stehst auch zum Beispiel so ein Abraham in der Startelf. Mhm. Oder auch so ein Mason Mount, der letzte ist ja auch noch zweite Liga gespielt hat.
Ja.
Genauso wie Abraham natürlich. Auch auf der Linksverteidigerposition Emerson. Also, ja. Ne, auch viele Leute auf der Bank bei Chelsea, fällt mir gerade auf.
Ja.
Pulisic auf der Bank, Giroud auf der Bank, Kanté, Marcos Alonso auf der Bank. Also, es könnte sich bei Chelsea dieses Jahr echt ein sehr schlechtes Jahr abzeichnen.
Genau. Man kann natürlich nochmal auf den Community-Child jetzt gestern, glaube ich, verweisen oder vorgestern gegen Liverpool. Da gab es ja dann erst im Elfmeterschießen die Entscheidung für Liverpool. Da konnte Chelsea natürlich ein bisschen was eher gegen drücken. Da muss man aber auch sagen, natürlich beide Mannschaften hatten jetzt Spiele und waren ein bisschen kaputt. Aber bei Chelsea ist das ganz große Problem tatsächlich. Jetzt stell dir mal vor, Christensen oder Zuma verletzen sich.
Ja.
Die haben nichts anderes mehr in der Innenverteidigung. Nee. Und das, da stand dann Fikayo Tomori, der hat letzte Saison, glaube ich, auch, der hat bei Derby County, glaube ich, gespielt.
Ja, der hat bei Derby County gespielt.
Ja, ne? Ja. Das ist für Chelsea einfach eine sehr undankbare Situation. Aber die gehen ja auch damit schon so ein bisschen in die Saison rein, ne? Mit dieser Einstellung, dass man sich denkt, okay, das kann keine erfolgreiche Saison werden.
Ja, und genau, das ist halt einfach, ich meine, es liegt auch bei Chelsea 4 in der Transfersperre, darüber haben wir auch schon geredet. Man konnte sich auch nicht wirklich verstärken und aber ja, wie gesagt, es wird für Chelsea schwer und für Manchester United könnte es vielleicht dieses Jahr echt eine gute Saison werden. Du hast gerade, glaube ich, was gesagt, ne?
Genau, ich habe gesagt, einfach nice.
Ja, ich habe es nämlich nicht gehört. Ja. Aber ja, kommen wir noch kurz zur Tabelle. Wie gesagt, nach dem ersten Spieltag noch ziemlich uninteressant.
Ja.
Auf den ersten 6 Plätzen haben wir zurzeit Manchester City, dann Manchester United, Liverpool, Burnley, Brighton & Hove Albion und Tottenham. Ich würde sagen, die Plätze danach lassen wir einfach mal und gucken nur noch auf die ganz unten. Da haben wir Southampton, Chelsea und West Ham United.
Genau.
Man drei Mannschaften, ja?
Nee, sag weiter, sag du erstmal.
Drei Mannschaften, die man eigentlich da unten nicht erwartet.
Genau. Aber
auf den Plätzen. Es ist der erste Spieltag.
Genau, so. Wie du es schon gesagt hast eben. Es ist der erste Spieltag. Wir können ja ganz kurz mal auf den zweiten Spieltag gucken und da mal ganz kurz nachgucken, welche Spiele eigentlich so als die Top-Spiele angesehen werden können. Auf jeden Fall am Samstag um 18.30 Uhr spielt City gegen Tottenham. Auf jeden Fall sehr sehenswertes Spiel. Das heißt, es geht direkt mal ab. Ich glaube, da das wird auf jeden Fall schon mal ein Spiel werden, woraus sich kristallisiert, ob City wieder dominieren wird oder ob Tottenham, wie ich ja gedacht habe, tatsächlich diese Saison den Meistertitel holen kann.
Ja.
Dann wird am Sonntag bekommen wir noch ein interessantes Spiel. Nämlich Chelsea gegen Leicester.
Ja, finde ich auch sehr interessant.
Denn Chelsea hat ja meiner Meinung nach von der Qualität her wahrscheinlich sogar einen relativ ähnlichen Kader wie Leicester City, ne, die sich sehr gut verstärkt haben. Haben wir auch rauskristallisiert. Bin ich sehr gespannt drauf, was da passieren wird.
Und welches Spiel ich ebenfalls interessant finde, ist auch am Montag. Wolverhampton gegen Manchester United, weil wir auch gesagt haben, Wolverhampton könnte dieses Jahr so ein bisschen wieder die Überraschungsmannschaft werden. Und Manchester United, mal gucken, jetzt auch vielleicht mit einem ja, stärkeren Gegner oder die letztes Jahr schon sich ein bisschen bewiesen haben, anstatt Chelsea, wird sich zeigen, was da passiert. Also da auch für Manchester United vielleicht mal so die erste Bewährungsprobe, sag ich mal. Klar, genau. Chelsea sollte man jetzt auch nicht als extrem schwachen Gegner abzeichnen, aber
ja, ja. Genau, sehe ich genauso wie du. Und deshalb würde ich sagen, schließen wir das Thema Premier League ab.
Richtig.
Super. Und gehen und dann...
kommen noch DFB-Pokal, ne?
Genau, gehen wir zum DFB-Pokal rüber. Und über den werden wir natürlich jetzt nicht in Gänze reden, denn der ist natürlich wirklich voll.
Ja, dass wir jetzt, Spiele.
Genau, also dass wir darüber nicht sprechen müssen, dass Bayern weitergekommen ist, ist ja klar. Ne? Ist,
ja, genauso wie Dortmund auch weitergekommen.
Dortmund ist weitergekommen. Ne, also diese so das klare, ne, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber es gibt natürlich auch einige Überraschungen und schon am Freitag gab es eine kleine, ja, sagen wir mal Überraschung, denn erst schlägt ein Blitz ein und dann konnte Gladbach das Spiel nicht so ganz für sich entscheiden. Viele Probleme gegen Sandhausen hatte Gladbach. Glaubst du, das lag ja an dem Regen oder an dem Blitzeinschlag oder?
Also muss man natürlich auch dazu sagen, ich glaube, das Spiel wurde auch eine halbe Stunde später oder so angepfiffen. Für Profimannschaften auch immer ganz schwierig, so lange die Konzentration hochzuhalten. Aber das ist natürlich für Sandhausen genau dasselbe Problem. So, klar, die spielen zu Hause, aber ich glaube nicht so, wie man es erwartet hat, vor allem bei Sandhausen. Das ist jetzt auch kein unbedingt guter Zweitligist, ne? No front an Sandhausen an der Stelle. Aber man ist einfach davon ausgegangen, dass Gladbach viel mehr das Spiel macht und dass es doch ein deutlicheres Ergebnis wird. Und das ist eben nicht so gekommen.
Ja, das sehe ich genauso. Aber wie gesagt, Gladbach hat am Ende gewonnen. Ich glaube, mehr will man dann im Pokal auch nicht, auch wenn es so knapp deswegen ist. Weil Dortmund hat ja jetzt auch nicht hoch gewonnen, aber die waren ja eigentlich...
Die waren ja schon überlegen.
Genau.
Wobei Dortmund auch ein paar Probleme hatte gegen Oerdingen, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also Oerdingen hat es denen nicht leicht gemacht.
Nee.
Also der Dönerwerfer zum Beispiel war ja gar nicht mal so schlecht.
Ja, Großkreuz war echt nicht so schlecht, muss man echt sagen.
Ja, und generell Oerdingen. Einfach interessantes Spiel. Einzige, was ich nicht verstanden habe, das war beim Kommentator genauso, der da so ein bisschen überrascht war, als Evina ausgewechselt wurde gegen Dortmund, der am allerbesten gespielt hat, der ja auch in der dritten Liga so der Beste ist von Oerdingen, wurde dann einfach ausgewechselt in der 63. Minute und habe ich nicht so ganz verstanden. Aber es gibt Sachen, die kann man nicht verstehen. Ne? Also steckt man nicht dran.
Okay, am Samstag hatten wir direkt ein paar Überraschungen.
Ja.
Also direkt so ganz oben zwei Spiele, die natürlich relativ auffällig sind. Wir haben einmal Kaiserslautern, die mit 2-0 Mainz raushauen.
Ja.
Und Mainz hat sich, also man muss sagen, klar, Mainz war die bessere Mannschaft, aber man hat einfach gemerkt, dass da vorne ein Mateta fehlt.
Genau.
So viele Chancen gehabt und keine Tore. Mainzer Fans haben sich absolut daneben benommen in Kaiserslautern. Blockfahne angezündet, Pyro aufs Spielfeld geworfen. Also, ja, für Mainz und auch für die Mainzer Fans kein guter Tag.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es noch den FC Augsburg, der gegen die SC Werl untergeht mit einem 2-1. Und darüber, so genauer, was mit Augsburg los ist, sprechen wir natürlich gleich. Aber das zeigt ja schon, dass bei den Augsburgern irgendwas fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, da gehen wir auch gleich nochmal genau drauf ein. Aber das war auch keine gute Vorstellung.
Nee.
Und ja, muss man einfach sagen, von Augsburg schlecht gespielt.
Auf jeden Fall. Dann hatten wir noch ein enges Spiel für einen Bundesligisten. Würzburg gegen Hoffenheim. Da konnten die Hoffenheimer erst am Elfmeterschießen sich freuen, in der nächsten Pokalrunde dabei zu sein.
Ja. Ja, das stimmt. Also auch Hoffenheim, ne, muss man auch dazu sagen, Hoffenheim viel von ihrem Kader verloren diese Saison.
Ja.
Aber da muss sich auch bestimmt noch einiges tun. Natürlich auch den Trainer verloren diese Saison, also Julian Nagelsmann, wahrscheinlich das größte Trainertalent im deutschen Fußball. Und da wird sich auf jeden Fall zeigen, wie Hoffenheim sich dann jetzt in den nächsten Wochen neu sortiert. Ich denke, es wird eine schwierigere Saison als die letzten Saisons.
Ja.
Und ja, deswegen mal schauen.
Das sehe ich genauso wie du.
Dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zum Sonntag, weil ja sonst ja nichts mehr Besonderes eigentlich hier dabei.
Nee.
Und am Sonntag hatten wir dann direkt ein Spiel, weil ich auch sehr interessant war. Sehr interessant fand. Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt.
Ja.
Ich glaube, Waldhof Mannheim irgendwie 2 zu... hier steht 2 zu 2, genau. 2 zu 2 stand es da schon zur Pause. Ja. Waldhof Mannheim relativ früh in Führung gegangen mit das war immer derselbe Torschütze, ich weiß aber auch nicht mehr, wie er hieß.
Soleimani hat zweimal getroffen.
Genau, Soleimani zweimal. Frankfurt dann auch vor der Halbzeit zurückgekommen. Dann nach der Halbzeit Frankfurt erstmal in Führung gegangen, soweit ich weiß. Ich habe dann gar nicht auf der Analyse drauf. Waldhof?
Ja. Hat in der 72. Minute getroffen.
Genau. Genau.
Ja.
Und dann ist ja wieder Frankfurt zurückgekommen, hat dann da 3-3 gemacht. Rebic hat dann auch nochmal zum 4-3 getroffen und dann hat man es letztendlich in der 88. Spielminute komplett klar gemacht, 5-3. Aber auch da wirklich ein sehr enges Spiel gewesen und auch Waldhof Mannheim hat überhaupt gar keinen schlechten Fußball gespielt.
Nee.
Haben ja auch sehr offensiv reagiert mit laut Spielplan einer Dreierkette.
Mhm.
Also sehr interessant auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, und für die Frankfurter könnte das natürlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Dreifachbelastung schuldig sein. Die spielen ja jetzt wirklich Woche für Woche schon in den Playoffs. Heute spielen sie ja auch wieder gegen den FC Vaduz. Ja. Und da fehlt halt auch einfach noch ein bisschen was, Qualität im Sturm. Ne? Das ist ja halt einfach so. Also natürlich Rebic, keine Frage, sehr stark. Aber neben Rebic ein Pacienza zum Beispiel, der meiner Meinung nach jetzt nicht so stark ist. Aber darüber sprechen wir auch gleich nochmal genauer.
Ja.
Wie heißt der?
Jovic.
Jovic halt auch noch einfach sehr jung. Ne? Also der
hat auch noch nichts gezeigt in Top-Ligen. Also.
Genau, musste ich auch erstmal beweisen. Aber genau. Darüber sprechen wir auch wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was. Hatten wir noch was Überraschendes?
Vielleicht ein bisschen. Ne? Wir hatten das Pokalspiel, was es vor 2 Jahren schon mal gab. Osnabrück gegen Leipzig. Stimmt. Was ja durch den Feuerzeugwurf am grünen Tisch dann für Leipzig entschieden wurde, wo ja auch dann Yusuf Paulsen meinte, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast erwähnt, dass sie Glück hatten, dass es so entschieden wurde, weil sonst wäre es für die sehr schwer geworden. Und das wurde es dieses Jahr wieder, nur ein 2-3 für Leipzig. Klar, zur Halbzeit stand es relativ klar 3-1, ist auch Zweitligist gegen Bundesligist, das ist jetzt nicht so so eine krasse Distanz von den Leistungen, aber trotzdem natürlich ein knappes Spiel und auch interessant.
Auf jeden Fall. Und für die Leipziger natürlich, die stellt sich dann halt die Frage, wie wird das diese Saison laufen? Reden wir aber auch gleich drüber. Aber so ein 2-3, sehr knappes 2-3, wenn man so sagen darf, ist natürlich auch ein bisschen schmerzhaft. Ne?
Genau. Haben wir auch an dem Tag eigentlich noch eine Überraschung, ne? Mit...
Ja.
Was wollte ich das denn jetzt gerade gesehen? Bin ich dumm? Ah ja, klar. Saarbrücken gegen Jan Regensburg.
Stimmt.
Saarbrücken aus der Regionalliga haut Regensburg aus der zweiten Bundesliga raus.
Sehr schön. Und Regensburg hatten wir in der letzten Folge noch richtig gelobt, dass sie so stark gespielt haben in der zweiten Liga. Und dann lobt man sie einmal und dann verkacken sie. Ne? Also kennen wir ja von vielen Leuten. Aber ist natürlich für Regensburg bitter. Für Saarbrücken eine geile Sache. Ne?
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Muss man natürlich auch dazu sagen, also der Sonntag war ja an Toren überhaupt nicht zu übertreffen.
Nee.
Ne? Wie viele Tore da gefallen sind, das ist ja wirklich krass gewesen.
Ja.
Aber okay, kommen wir mal so ein bisschen auf die eigentlich ganz interessanten Spiele. Da haben wir unter anderem natürlich auch noch die beiden Abendspiele.
Ja.
Chemnitz gegen Hamburg, unter anderem. 5-6, nur im Elfmeterschießen. Ich habe die beiden Spiele, also das Spiel von Chemnitz gegen Hamburg und Wiesbaden gegen Köln, habe ich in der Konferenz gesehen.
Mhm.
Und beide Vereine, wie der FC, so auch Hamburg, haben sich sehr, sehr schwer getan.
Ja.
Also Hamburg vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher sich getan gegen Chemnitz als der FC gegen Wien Wiesbaden. Weil der FC hatte wirklich schon große Probleme gegen Wiesbaden.
Ja.
Aber auch beim Hamburg, man hat es irgendwie auch nicht richtig geschafft, so wirklich vors Tor zu kommen. Und ja, also es war am Ende, nach regulärer Spielzeit war es ja ein 2:2, was aber ja auch sehr lang gedauert hat, erst in der zweiten Halbzeit. Und auch da ist ja Chemnitz in die in Führung gegangen. Und da hat man immer mal wieder ausgeglichen. Aber es war auch kein schönes Spiel zum Ansehen. Also ja, muss man auch dazu sagen. Sehr, sehr langweilig auch gewesen.
Krass. Also der HSV, ja, auch in der zweiten Liga nicht souverän gewesen.
Nee.
Haben, glaube ich, erst am zweiten, also erster Spieltag hatten sie verloren, ne?
Nee, erster Spieltag 1:1, glaube ich, in der 94. Minute.
Genau, stimmt. Und zweiten Spieltag hatte man dann mal gewonnen. Ja. Durch Sonny Kittel, glaube ich, hatte dann doch das Siegtor gemacht, ne?
Ja.
Hatte ein Siegtor gemacht, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, der FC hatte ich jetzt auch gar nicht gesehen, das Spiel. Ist natürlich schwierig, wenn man 3:3 gegen einen Aufsteiger in die zweite Liga spielt, aber Köln ist ja auch ein Aufsteiger. Also willst du darüber jetzt genauer sprechen, wie du dich gefühlt hast, oder sagst du eher...
Ja, ganz, ganz kurz vielleicht, genau, nur. Wir sind ja 2:0 in Führung gegangen. Mhm. Bis dahin hat man auch wirklich gut gespielt, ein gutes Spiel, hat mir gut gefallen. Man hat hinten wenig zugelassen, hat vorne gut die Räume genutzt, also bis dahin war es wirklich ein gutes Spiel. Und aber nach diesem Tor hast du dann einfach gemerkt, also nach dem 2:0, okay, man hat versucht, ein bisschen auf sicher zu spielen und ein bisschen wieder dieses Ballbesitzspiel zu machen. Und ja, das kann der FC einfach seit Jahren nicht. Und das hat man dann auch gemerkt. Lorsch zweimal mit einem Doppelpack, hat bei beiden Schüssen viel zu viel Platz. Beim ersten Tor sieht Timo Horn doch ganz schlecht dazu aus. Also überhaupt nicht gut. Dann geht es in die Verlängerung, wo Schaub mit einem extrem schönen Tor trifft.
Ja.
Aber auch da fühlt man sich wieder zu sicher, will auf Ballbesitz spielen, anstatt den Ball einfach quasi schnell laufen zu lassen und nach vorne zu spielen. Und ja, man hat wieder viele Ballverluste gehabt. Kire überlupft dann Timo Horn in der 118. Spielminute und dann geht's ins Elfmeterschießen, wo Timo Horn 3 Elfmeter hält, hat so insoweit den Fehler wieder weggemacht, den er beim 1:0 hatte. Aber
also,
wie gesagt,
schwierig.
Ja, ganz schwieriges Spiel.
Genau. Wenn es ums Ballbesitz spielt, ums Ballbesitzspiel geht, also die Kölner leider noch nicht so.
Ja, aber das war ja schon immer so.
Genau.
Das war ja schon öfters so. Okay. Gut, jo. Dann haben wir Samstag auch abgehakt. Montag hatten wir noch ein paar Spiele, da haben wir eigentlich ja nur eine Überraschung. Karlsruhe schmeißt Hannover raus.
Ja.
Wobei, Überraschung ist jetzt auch bei der zweiten Bundesliga, aber Hannover ist schon die stärkere Mannschaft normalerweise. Und auch noch ganz interessant natürlich, Halle gegen Wolfsburg, auch erst nach der Verlängerung.
Ja,
auch so da gegangen. Hat Wolfsburg dann in der Verlängerung noch 2 Tore gemacht. Sogar mit einer roten Karte, das sehe ich gerade.
Ja.
Gida Bugi hat die bekommen. Ja. Aber ja, Wolfsburg ist weitergekommen, deswegen gerettet. Alles gut.
Alles supi. Alles tippitoppi für die. Und deshalb sind wir dann mit dem DFB-Pokal auch fertig. Wann wird die zweite Runde ausgelost? Weißt du das?
Ich weiß es gar nicht. Ne, keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Also irgendwann wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft bekommen wir
genau
die zweite Runde und dann werden wir natürlich wahrscheinlich über die Auslosung sprechen und so weiter und so fort. Aber wir sind jetzt auch mit dem DFB-Pokal fertig und das heißt natürlich, wir beginnen jetzt mit der wundervollen Bundesliga-Vorschau. Ja, und da steckt tatsächlich ein bisschen was Arbeit drin bei uns. Denn natürlich haben wir gemerkt, die Premier League Vorschau, die war vielleicht ein bisschen was langweilig, beziehungsweise etwas zu langwierig. Wir haben das hat sich ein bisschen zu sehr wie ein Kaugummi gezogen. Und deshalb sind wir ja heute etwas kürzer. Wir werden nicht jeden Verein unnötig aufzählen, der einfach keinen Sinn macht. Wenn ihr wissen wollt, wo wir euren Verein am Ende sehen, ja, dann guckt doch am besten mal auf unsere Social Media Accounts. Da hauen wir unsere Tabellen drauf. Wie haben wir ja eben schon erwähnt am Anfang. Und da schaut ihr dann einfach mal vorbei. Dann wisst ihr auch Bescheid, wie wir euren Verein einschätzen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt in den Kommentar drunter, wie ihr das findet, dass wir euren Verein zum Beispiel auf Platz 4 gewählt haben. Oder wie ihr es findet, dass wir euren Verein auf Platz 16 gewählt haben. Schreibt einfach drunter. Am allerbesten ohne Beleidigungen. Wenn es aber nicht ohne geht, ja, dann löschen wir den Kommentar natürlich nicht, aber dann verpackt es bitte auch lustig.
Ja.
Ja. Dustin, ich würde einfach sagen, wir fangen mit den unteren Plätzen an und du haust jetzt mal raus, wer wird diese Saison um den Abstieg spielen, beziehungsweise nach unten gehen müssen nach dieser Saison.
Also die letzten drei Plätze quasi 20 sage ich schon, Premier League bin ich noch dran, 18 bis 16.
Genau.
Wie gesagt, das ist jetzt hier keine Sortierung. Ich mache jetzt nur die, wer ich denke, wer so in die untersten drei Plätze reinrutschen wird, wer da jetzt auf 18, 16 oder sonst irgendwas ist, hat jetzt in der Reihenfolge keine Wertung. Ich denke, auf jeden Fall unten dabei werden sein für mich Augsburg, Paderborn und Mainz.
Okay. Warum?
Wie gesagt, Augsburg und Mainz, auch beides jetzt Spiele, die ich im DFB-Pokal gesehen habe. Und auch Augsburg ist für mich eigentlich jedes Jahr so ein Abstiegskandidat. Man hat sich auch nicht viel verbessert. Du hast klar ein paar Altlasten, sag ich mal, abgegeben. Aber es gibt halt auch noch so viele Spieler, bei denen bist du dir so unsicher. Man hat sich klar auch nochmal im Tor versteckt, was definitiv die größte Baustelle war mit Thomas Kubek. Aber ja, ich weiß nicht, man hat sich Niederlechner geholt aus Freiburg, obwohl man auch einen Finn Burgersson hat. Klar, Finn Burgersson verletzungsanfällig und man braucht eventuell auch ein bisschen Ersatz. Aber ja, ich finde den Kader einfach nicht bundesligafähig.
Okay.
Und das schon seit mehreren Jahren. Und ich glaube, dieses Jahr wird es tatsächlich mal so weit kommen, dass sie unten mit reinrutschen. So,
ja.
Bei Paderborn, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ist auf jeden Fall der schwächste Kader in der Bundesliga. Und es wird für die wirklich sehr, sehr schwer, sich in der Bundesliga zu halten. Auch wenn man sich im Vergleich zu letzten nicht so krass verstärkt hat. Sehr wenig Transferausgaben, sehr wenig Spieler, von denen du wirklich so sagst, okay, die haben wenigstens Bundesliga-Qualität, weil sie vielleicht schon mal da gespielt haben. Da hast du halt im Kader von Paderborn, ja, null bis gar nichts.
Ja.
Und deswegen für mich der schwächste Kader in der Liga und für mich auch auf jeden Fall. Ich glaube, bei denen würde ich mich sogar festlegen, dass sie allerletzter werden.
Ja.
Und Mainz hat sich zwar verstärkt, hatte aber natürlich auch sehr wichtige Abgänge. Man hat einen Djibamar abgegeben. Man hat das Problem, dass ein Mateta jetzt noch wirklich sehr lange verletzt ist. Und das sind einfach Spieler, die Mainz letztes Jahr auch da oben so ein bisschen gehalten haben. Und wie gesagt, Mateta, man hat es schon im DFB-Pokal gesehen, hat auf jeden Fall gefehlt. Und man hat auch jetzt keinen... Also ich finde, man hat in der Mittelstürmerposition momentan noch keinen richtigen Ersatz. Man hat jetzt einen Burkhardt, der noch ein bisschen zu jung dafür ist. Ein G ist ebenfalls verletzt. Dann hat man einen Awoniyi von Liverpool ausgeliehen, der die Rolle auch noch zu unerfahren spielt. Im DFB-Pokal hat der Robin Quaison gespielt als Ersatz, so für Mateta. Natürlich hat man Uja an Mainz abgegeben, der die Rolle auch eigentlich als perfekter Ersatz für Mateta ausfüllen konnte. Und deswegen glaube ich, vor allem die Hinrunde wird für die Mainzer extrem schwer und in der Rückrunde wird dann einfach nicht mehr genug Zeit sein, um das wieder zu richten.
Okay, ja. Bei mir sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich sag zwar Augsburg, da bin ich komplett deiner Meinung. Das ist einfach ein unglaublich schwacher Kader, der halt immer mehr älter wird. Und die Neuzugänge, also Niederlechner, ist gut. Aber nicht, dass ich sage, der kann eine Mannschaft oben halten. Kubek ist gut, aber ist ein Spieler, der die Mannschaft nicht oben halten kann. Ist einfach so. Meiner Meinung nach. So, also bei Augsburg sehe ich auch. Ich sehe sie aber eher so ein bisschen auf dem 15. Platz. Bei Paderborn also bin ich genau deiner...
Wo sie letztes Jahr auch waren.
Wie bitte?
Wo sie letztes Jahr auch waren.
Genau, so wo sie letztes Jahr auch waren. Bei Paderborn sehe ich auch den 18. Platz. Ich glaube, da sehe ich nichts anderes. Alles andere wäre eine Überraschung. Da sage ich sogar, wenn sie die Relegation schaffen, Überraschung. Ich bin sogar der Meinung, dass Paderborn über 90 Gegentore kassieren wird. Einfach weil Paderborn einfach keine starke Defensive hat. Da ist absolut nichts, wo ich sage, oh, und das kann echt schwierig werden. Die hatten zwar einen guten Offensivfußball in der letzten Saison, aber der den, also Clement und Tech-Betheisen nicht da. Also wird das genauso schwierig, da irgendwas zu reißen. Also bei den beiden bin ich da mit dir, auch wenn ich sage, Augsburg steigt nicht ab. Wer okay. für mich auch absteigen könnte, ist Union Berlin. Union Berlin, finde ich, haben, also die haben sich zum Beispiel Gentner geholt, Subotic und Uca zum Beispiel. Alles keine Frage. Aber das sind alles Spieler, die im hohen Alter sind. Und zum Beispiel Subotic bei Saint-Étienne hat ja auch nicht wirklich stark gespielt und ist ja, so denke ich, von Dortmund in die französische Liga gewechselt, weil er einfach gemerkt hat, okay, erstens bei Dortmund keine Schnitte und in der Bundesliga ist es auch einfach zu schwierig geworden. Und die Ligue 1 ist ja auf jeden Fall mindestens eine Stufe unter der Bundesliga. Ist eine gute Verstärkung, aber das Problem, denke ich, bei Union wird sein, dass die Erfahrung vielleicht was bringen kann, aber die Fitness nicht reicht. Und wenn du für 60 Minuten Luft auf Luft hast, jetzt ein Gentner, der ist stark, der hat auch viel Erfahrung, der ist gut, aber nach 60, 70 Minuten wird es für den schwierig, bei Subotic das Gleiche, auf diesem Tempo, der bei vielen Mannschaften in der Bundesliga gespielt wird. Und da wird es für mich, also meiner Meinung nach, sehr schwierig, deshalb schätze ich Union Berlin auf den 17. Platz ein und auf den 16. Platz sehe ich Fortuna Düsseldorf. Denn ich glaube, die werden dieses verflixte zweite Jahr haben. Letzte Saison echt geile Saison gespielt. Richtig, richtig überraschend. Ich glaube aber, mit dem Abgang von Ramann, der ja wirklich viel gemacht hat, Luke Bacchio ist nicht mehr da. Oh, scheiße. Was soll Fortuna Düsseldorf machen? Also, die haben sich vielleicht auch interessant verstärkt. Man hat einen Louis Baker geliehen von Chelsea. Man hat sich... Auf wen hat man? Man hat fast nur Spieler
geliehen. Steffen.
Genau, Zach Steffen geliehen. Also man hat sich viele Spieler geliehen, die vielleicht die Saison bleiben, danach gehen sie dann wieder. Aber ich glaube, das wird ein großes Problem. Und auch wenn man sich gute Spieler geliehen hat, sind diese Spieler meiner Meinung nach nicht Spieler, die sich in Top-Ligen bewährt haben. Und das wird für Düsseldorf einfach sehr schwierig, denke ich. Aber natürlich kann es auch sein, dass das ganz anders läuft und Fortuna Düsseldorf eine absolut geile Saison spielt. Keine Ahnung. War ja letztes Jahr auch so. Das kann aber bei Paderborn genau das gleiche sein, bei Union Berlin. Aber so, wenn ich mir den Kader angucke und das Generelle, schätze ich Düsseldorf tatsächlich eher als Abstiegskandidat ein.
Also ich hatte tatsächlich sogar auch als erstes Union Berlin bei mir mit als Absteiger dazu gemacht.
Ja.
Hat dann aber nochmal geändert, weil ich auch die Vorstellung von Mainz und auch von Augsburg im DFB-Pokal gesehen habe. Und ich finde, wie gesagt, Union Berlin hat sich für mich wirklich interessant verstärkt.
Ja.
Weil es halt einfach auch Spieler dabei sind, die auch eindeutig schon Bundesliga-Erfahrung haben. Klar, was auch dazu kommt, es sind alte Spieler, auf jeden Fall. Also ein Gentner, ein dem Subotic auf jeden Fall, denn Uca ist ja auch erst 28.
Ja, bei dem ist noch okay.
Genau, bei dem ist noch in Ordnung, aber auch ein Schmiedebach oder so. Aber ich glaube, für die beiden wird das reichen. Und ich glaube halt, Mainz wird eine richtig verkorkste Hinrunde spielen. Und genau das wird denen am Ende das Genick brechen. Das ist der Grund, warum ich sie mit reingenommen habe. Weil ansonsten hatte ich auch Union Berlin drin.
Ja, bei Mainz sehe ich auch tatsächlich eine Schwierigkeit, aber ich glaube, die werden sich noch irgendwie im Mittelfeld halten. Weil irgendwas, also die werden, denke ich mal, gegen Paderborn gewinnen, gegen Union Berlin könnten sie auch gewinnen und gegen Augsburg eigentlich auch. Und Fortuna Düsseldorf, weil ich schätze es ein, dass man da auch gewinnen könnte. Aber wie du schon sagst, wenn Mateta nicht da ist, haben sie ein absolut großes Problem. Und das sehe ich genauso. Deshalb würde ich sie auch eher hinten einschätzen, aber tatsächlich in den Abstiegsplätzen. Ich weiß nicht, wieso. Kann auch sein, dass ich Mainz absolut überschätze, weil ich die Transfers von denen auch sehr stark finde, die sie getätigt haben. Aber wie, für mich ist es halt eine Mannschaft, die eher im Mittelfeld rumdümpeln wird. Oder okay. eher unten, in der unteren Tabellenhälfte, so ungefähr.
Okay. Gut. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir machen nicht ganz so ausgiebig wie in der Premier League Prediction, deswegen fangen wir jetzt quasi direkt schon bei uns in der Bundesliga mit den Europa League Plätzen an.
Ja.
Das sind Plätze 5 bis 7. Und da habe ich, wie gesagt, auch da habe ich jetzt nicht so groß transferiert, wer da auf welchem Platz ist, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass es eventuell so passiert. Ich habe auf dem siebten Platz, das wird Kai jetzt freuen, falls er die Folge hört, Werder Bremen eingeschätzt. Auf dem siebten. Dann auf dem sechsten Eintracht Frankfurt. Und auf dem fünften Platz aktuell Borussia Mönchengladbach.
Okay.
Das heißt quasi bei mir Wolfsburg rausgerutscht, dafür dann Werder Bremen rein. Weil ich glaube, Wolfsburg hatte letztes Jahr, und das hatte Wolfsburg die letzten Jahre immer, dass sie ein Jahr hatten, wo sie extrem gut gespielt haben und man wirklich überrascht von deren Leistung war. Und dieses Jahr wird denen aber wieder einfach diese Doppelbelastung extrem schmerzen oder Dreifachbelastung sogar, weil sie auch im Pokal noch weiter sind. Das wird denen extrem schmerzen und deswegen wird dieses Jahr in der Bundesliga für die Wölfe meiner Meinung nach keine so gute Saison wie letztes Jahr. Und dann glaube ich einfach, dass in Werder Bremen da hochrutscht, weil Werder für mich wirklich einen guten Fußball spielt. Und klar, auch wenn sie dieses Jahr einen ihrer wichtigen Spieler mit Max Kruse verloren haben, meiner Meinung nach trotzdem einen guten Kader haben. Ja. Und ja, deswegen, das ist so meine Einschätzung. Bei Frankfurt kann ich direkt dazu sagen, klar, sie haben viel verloren. Mhm. Und auch wir beide haben schon gesagt, sie haben vor allem vorne im Sturm noch nicht das geholt, was man braucht. Weil noch kein erfahrener Stürmer dabei ist. Ich kann mir aber vorstellen, oder ich bin mir sehr sicher, dass da noch was kommen wird. Mhm. Und das Wichtigste für mich bei Frankfurt ist einfach, dass man Namen wie Sebastian Rode, Kevin Trapp wieder zurückholen konnte. Und ich glaube, auch das werden so weiterhin die Leistungsträger bei Frankfurt bleiben. Borussia Mönchengladbach dafür dieses Jahr ist bei mir ein Platz nach unten gerutscht. Nee, stimmt gar nicht. Ist auch ein Platz geblieben. Ich denke, die werden ungefähr dieselbe Saison wie letztes Jahr spielen. Da bin ich vor allem auf den neuen Trainer gespannt. Der Rose, wie heißt der mit Vornamen? Marco Rosen oder so? Marco Rosen. Genau. Marco Rosen, auch ein sehr interessanter Trainer. Und ich denke, Gladbach wird seinen Platz halten. Vielleicht sogar einen Platz höher gehen. Weiß ich nicht, aber so schätze ich sie jetzt erstmal ein.
Okay. Bei Marco Rose kann man auch sagen, der hat mal, glaube ich, bei Mainz gespielt. Und das war einer meiner ersten Fußballsticker, die ich je in meinem Leben gezogen habe. Also
der hat, soweit ich weiß, sogar bei Mainz gespielt, als sie damals mit Jürgen Klopp aufgestiegen sind.
Ja, das müsste sogar die Saison sein, wo ich diese
Sticker hatte. Da gibt es nämlich auch die Geschichte, die hatte ich auch letztens gehört von Jürgen Klopp. Da hat er zu Sandro Schwarz, der jetzt Trainer in Mainz ist, der ja auch da gespielt hat, und zu Marco Rose gesagt, ihr beide werdet später super Trainer werden. Habe ich letztens noch ein Interview von ihm gehört.
Ja. Ah, krass, okay, interessant.
Ja.
Kommen wir dann zu meinem siebten, sechsten und fünften Platz. Auf dem siebten Platz habe ich Eintracht Frankfurt in meinem Kopf. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgefreestylt. Vielleicht, ja doch, ich schätze mal, der siebte Platz gehört den Frankfurtern. Das liegt daran, dass die Frankfurter vom Kader, von der Qualität des Kaders eigentlich so stark sind wie letzte Saison. Es fehlt zwar Haller und es fehlt Jovic. Trapp konnte man wiederholen, Rode konnte man wiederholen, man hat Hinteregger geholt, man hat dann noch die Brissot geholt, man hat, ja, und dann hat man noch ein paar Leihen zurück, Kamada zum Beispiel, der absolut gut einschlägt, Juveljic und so, der, ein Juwel und so weiter und so fort. Dann wird Frankfurt auf jeden Fall noch einen Stürmer holen und da ist ja zum Beispiel Cenk Tosun oder zum Beispiel Daniel Sturridge im Umlauf, auch zwei Stürmer. Tosun zum Beispiel könnte den Part von Haller einnehmen, weil er auch körperstark ist. Ich glaube, fast ähnliche Größe. Nee, ich glaube, Tosun ist kleiner. Aber auf jeden Fall, Tosun ist ähnlich wie Haller vom Spielstil. Und Sturridge auch. Der Jovic-Spielstil, der wird es auch sowieso was sehr, sehr Spezielles, weil der ist ja torgefährlich, so wie sonst was. Jeder Schuss geht mindestens irgendwie auf dieses viereckige Ding. Das ist unglaublich schwierig, da so einen Spieltyp zu holen. Deshalb werden die da keinen 1:1 holen können. Aber ein Tosun oder ein Sturridge und keine Ahnung, bei Frankfurt weiß man sowieso nicht. Da kann jetzt auch einfach so irgendjemand kommen. Überraschend. Die werden da schon eine Ahnung haben. Bobic ist meiner Meinung nach sehr, sehr qualifiziert dafür, was Ordentliches zu holen. Man hat Trapp zurückholen können, man hat Rode zurückgeholt, man hat Hinteregger zurückgeholt. Und das sind die drei Säulen, die der letzten Saison gewesen sind.
Genau,
und deshalb einfach sehr stark. Und wer da kommt im Sturm, ist eigentlich im Endeffekt egal, weil den kann Adi Hütter auf jeden Fall dazu bringen, dass er Qualität hat, weil Bobic auf jeden Fall einen qualitativ hochwertigen Stürmer holen wird. Was bei Frankfurt aber, die Platzierung kommt eigentlich auf einen einzigen Spieler an, und das ist Ante Rebic. Weil wird Rebic gehen, glaube ich, dass es bei Frankfurt nicht für Europa reicht.
Ja.
Wird Rebic bleiben? Dann natürlich nicht. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Rebic bleibt. 7. Platz für Frankfurt. Ja. Dann kommen wir zum 6. Platz, und da muss ich mir, da tue ich mir auch ein bisschen schwierig, wie man da hinstellen könnte. Ich glaube, dass wir auf dem 6. Platz Gladbach sehen werden.
Okay.
Weil Gladbach einfach einen unglaublich starken Kader hat, unglaublich starke Transfers. Das einzige Problem sind die Verletzungen, weil man hat viele verletzungsanfällige Spieler. Embolo ist gerne mal verletzt. Stindl ist auch irgendwie gerne, relativ oft verletzt.
Ja, Kramer.
Kramer ist ja eigentlich auch immer verletzt. Ne?
Auch wichtiger Spieler auch für Gladbach.
Genau, und da hat man einfach zu viele Spieler, die sehr verletzungsanfällig sind. Der Kader ist aber sehr breit. Das heißt, für Europa League ist wichtig und für die Bundesliga. Und nicht nur die Breite, also die Quantität ist wichtig, sondern auch die Qualität. Und die hat Gladbach auch. Man hat zum Beispiel Thuram geholt, weil auch der ja auch ein super, sehr schönes Tor gemacht hat, also ein schönes Kopfballtörchen, glaube ich, war das, in dem DFB-Pokal. Und der hat auch Ambitionen dafür, wirklich zu einem Top-Spieler zu werden. Das gleiche bei Embolo. Bei Embolo, der will es irgendwie manchmal nicht zeigen, manchmal auch schon. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, Gladbach kann mit dem Trainer erstens, mit Rose, und generell mit dem Kader auf den 6. Platz kommen.
Und bei Gladbach hast du halt auch die Sache, wie du gerade eben mit Embolo gesagt hast, selbst wenn der verletzt ist, hast du da noch einen Top-Stürmer auf dem Platz mit Alessane Player.
Ja, der ja auch also unglaublich stark ist. Ja?
Eben, wenn die nächstes Jahr Doppelspitze spielen und die beiden harmonieren wirklich, würden wirklich gut im Sturm zusammen harmonieren, dann kann das echt eine klasse Saison für Gladbach werden.
Genau.
Wie gesagt, Embolo muss das erstmal zeigen, was er jetzt 2 Jahre auf Schalke nicht gezeigt hat. Er muss wieder an diese Qualität damals aus Basel rankommen.
Ja.
Klar, Bundesliga ist eine schwierigere Liga. Aber auch in Schalke am Anfang hat das klar gezeigt, dann kam die Verletzung dazwischen und seitdem hast du nicht mehr viel davon gehört. Und für Gladbach, denke ich, ist es ein guter Transfer, weil es ist auf jeden Fall ein guter Stürmertyp, groß, schnell, dribbelstark, und mit Alassane Player, der ja auch schnell ist und auch viel zwischen die Reihen geht, das kann echt gut harmonieren.
Genau, da sehe ich das Problem, sagen wir mal so, man hat ja dann auch so ein bisschen den Luxus, dass man dann noch Thuram hat, der meiner Meinung nach nochmal einen Ticken stärker ist als Embolo.
Gut, wobei Thuram auch viel auf den Flügeln spielt, ne?
Genau, aber Gladbach hat ja zum Beispiel im DFB-Pokal gar nicht mit Flügeln gespielt.
Ja.
Und dann spielt Thuram natürlich im Sturm, der ist ja auch riesig, ne? Der ist ja 1,90
ja,
oder
ja.
so groß.
Ja, 1,90 ist
der
groß, ja.
Genau, und dann hat man noch Player daneben und das ist einfach eine geile Sache. Und was man ja auch niemals vergessen darf, so die Geheimwaffe von Gladbach seit Jahren ist ja Raphael. Ja, und wenn der ist ja auch, obwohl er 34 ist, stark, einfach sehr stark.
Ja.
Und das ist sehr interessant. Und das Mittelfeld von Gladbach brauchen wir nicht drüber reden. Einfach ein geiles Mittelfeld, wenn man da Zakaria, Cousins, der natürlich jetzt ein bisschen beleidigt ist, weil er nicht so viel spielt, aber zum Beispiel auch Neuhaus.
Cousins ist auch gerade verletzt, ne?
Wer? Cousins?
Cousins ist auch gerade verletzt.
Genau. Dann Kramer, wenn er nicht verletzt ist. Hofmann, der spielt, hat ja auch letzte Saison immer im zentralen Mittelfeld gespielt.
Ja, einfach, Strobel als
Sechser. Genau, Strobel, genau.
Ja, natürlich auch Neuhaus, ne?
Ja, und Neuhaus, ja, den habe ich ja eben am Anfang kurz erwähnt. Okay. Auch unglaublich stark. Okay, kommen wir aber schnell zum 5. Platz und das ist bei mir Bayer Leverkusen. Zwar sehr starke Transfers. Da fehlt mir aber einfach, neben der ersten Elf, die man so sich im Kopf zusammen machen kann, fehlt mir einfach an Qualität. Weil Alario finde ich okay, der ist okay, also kommt ja immer drauf an, Volland, ne, keine Ahnung, wie die dann spielen, dann spielt Volland und Alario, da spielt mal, keine Ahnung. Ne, aber wenn, sagen wir jetzt mal, wenn Alario auf der Bank sitzt, Alario stark, aber Sinkgraven zum Beispiel, der saß ja jetzt auch im DFB-Pokal auf der Bank, der wurde ja auch von Ajax Amsterdam aussortiert. Das heißt, der muss sich ja auch beweisen. Genau wie Diaby und warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Paulinho zum Beispiel, der auch schon letzte Saison bei Bayer Leverkusen war, die müssen sich halt einfach alle beweisen erstmal. Dann haben die das Problem, das finde ich sehr problematisch, Lars Bender zum Beispiel, der Kapitän von denen, ist ja fast immer verletzt. Der ist irgendwie immer verletzt. Also, ich habe mal gelesen, irgendwie, der hat keine Saison, wo er nicht verletzt war. Oder er hat noch nie eine Saison durchspielen können. Also, das ist einfach nur schwierig. Deshalb hat man auch irgendwie keinen Ersatz auf der rechten Verteidigungsseite, weil Tin Yedwai spielt ja auch eher dann auf der Innenverteidigungsseite, kann natürlich auch mal rechts spielen, aber souveräner eher eine Innenverteidigung und Retzos spielt, glaube ich, auch nur Innenverteidiger.
Ja gut, ne, wobei Lars Bender auch die letzten Jahre auch eher als Sechser gespielt hat, ne?
Genau, deshalb ja. Und da fehlt es an Ersatz. Also wenn man da nochmal was holt, dann ist alles gut. Dann ist ja Julian Brandt noch gegangen, auch scheiße, aber man hat sich Demir beigeholt, man hat sich Amiri geholt, man hat sich dazu noch Diaby geholt und allerwichtigste, Havertz ist geblieben.
Havertz ist noch da, ja.
Deshalb, also ich sag, der fünfte Platz, der vierte wird es nicht mehr, der fünfte Platz ist aber auf jeden Fall drin.
Muss man auch dazu sagen, falls Havertz noch gehen sollte, so, was ich aber jetzt auch nicht mehr glaube, ich glaube, Leverkusen wird ihn jetzt nicht mehr abgeben, weil einfach zu wenig Zeit da wäre, um noch Ersatz zu holen. Zumindest einen, der Havertz Qualität auch hat, das ist sowieso komplett schwer. Aber falls Havertz noch geht, dann wird es keine gute Saison für Leverkusen, weil ich glaube auch Peter Bosz viel auf das Spiel von Havertz aufgebaut hat.
Ja, das sehe ich genauso.
Und dann könnte es sogar vielleicht echt noch nicht mal für Europa reichen mit der Kaderbreite dann. So, also falls Havertz echt noch gehen sollte, was ich wie gesagt nicht glaube, weil Leverkusen wird da jetzt glaube ich einen Riegel vorschieben. Und so wie wir uns mitbekommen, ist Havertz auch sehr glücklich in Leverkusen. Ja. Wird er, denke ich, bleiben, aber sollte es ganz überraschend noch dazu kommen, wird Leverkusen eine extrem schwierige Saison haben.
Das sehe ich genauso.
Aber wie gesagt, wir gehen von den aktuellen Kadern aus und deswegen sind auch aktuell noch Mannschaften dabei, wo man sagt, okay,
genau.
Kann man gucken. Aber machen wir weiter. Wir haben dann als nächstes jetzt die Top 4 bis 2 und den Meister machen wir natürlich nochmal einzeln aus.
Genau.
Ich habe jetzt auf dem vierten Platz bei mir tatsächlich Bayer Leverkusen gelassen.
Ja.
So wie letzte Saison. Wie du gerade eben schon gesagt hast, starker Kader. In der Breite könnte es ein bisschen eng werden. Wobei ich auch sage, du hast vorne im Sturm in Volland, der letzte, der in der Rückrunde wieder zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Der auch, denke ich, für mich Stürmer Nummer 1 ist. Und ich glaube auch, ein Alario wird diese Saison wieder ein bisschen mehr zeigen. Ich hoffe es für ihn, weil ich finde, Alario von den Grundlagen her ist ein guter Stürmer.
Ja.
Und er muss einfach nur mal wieder zeigen, was er kann. Und wie gesagt, Volland, wenn er Volland dann gut ersetzen kann, dann wird es auf jeden Fall, finde ich, auch da den Kader in der Breite ausreichend. Dasselbe auch auf den Linksaußen. Du hast Diaby und auch einen Leon Bailey natürlich von letztem Jahr. Sind für mich auch beides starke Außenspieler. Peter Bosz hat schon angekündigt, dass er Angriff-Fußball spielen will. Und das ist auch so eine Sache, die ich bei Leverkusen sehr interessant finde. Weil wenn es klappt, wenn es so funktioniert, wie Peter Bosz das will, und Peter Bosz kann diesen Fußball spielen, dann wird es eine sehr gute Saison für Leverkusen. Sollte das aber nicht funktionieren und man hat aufgrund, dass man diesen Angriff-Fußball und aggressiven Fußball spielt, fängt man sich viele Gegentore, dann wird das ein ganz großes Problem für Bayer werden. Ich glaube, dann wird auch Peter Bosz tatsächlich einer der Trainer sein, die als erstes entlassen werden, wenn das nicht klappen sollte. Aber ja, wie gesagt, da für mich Bayer Leverkusen. Auf dem dritten Platz habe ich dann bei mir aktuell Rasenballsport Leipzig oder RB Leipzig gemacht. Starker Kader, haben das meiste von letztem Jahr gehalten, waren auch letztes Jahr schon Dritter, deswegen denke ich, sie werden den Platz verteidigen. Mit Julian Nagelsmann das größte Trainertalent wahrscheinlich im deutschen Fußball bekommen. Und ja, ich denke, sie bleiben einfach dem Tabellenplatz von letztem Jahr treu. Und auf dem zweiten Platz, wobei, mach du erstmal deinen dritten bis vierten Platz, machen wir den zweiten und ersten gleich nochmal gesondert, weil, okay. Ja, ich denke, es ist klar, wer oben, also wer ganz oben mitspielt.
Genau, also die ersten beiden weiß man ja auf jeden Fall, wer dabei sein wird. Okay, kommen wir zu meinem vierten Platz, denn das ist ja jetzt eigentlich die Frage, wer ist bei mir vierter Platz, wenn Frankfurt, wen hatte ich noch, Frankfurt,
Gladbach, Leverkusen und schon dabei waren.
Wechseln, ne? Das heißt, auf dem vierten Platz muss ja eine Überraschung sein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da eine Überraschung bekommen. Und das ist auch wieder Auslegung des Kaders. Ich denke nämlich, dass der VfL Wolfsburg tatsächlich den vierten Platz erreichen kann. Und das liegt daran, dass man, das liegt aber nur, wenn man sieht, dass die Europa League nicht der Fokus sein darf, sondern dass man sagt, okay, diese Zweifachbelastung, Dreifachbelastung ist generell schon problematisch, also legen wir den Fokus lieber auf die Bundesliga, um nächste Saison Champions League zu spielen, interessantere Spieler zu holen und so weiter und so fort. Und wenn die das so machen, dann könnte der VfL Wolfsburg tatsächlich den vierten Platz erreichen. Liegt einfach daran, dass man keine nennenswerten Abgänge hatte. Weghorst ist geblieben, Castells ist geblieben, Roussillon ist geblieben und Güler Vogie. Bei Roussillon und Weghorst zum Beispiel hat mich ein bisschen überrascht, dass die geblieben sind. Weghorst hat ja letzte Saison schöne, viele Tore gemacht für die Wolfsburger. Ja. Und Roussillon war einfach unglaublich stark. Und ich sehe den Kader von Wolfsburg nicht als den stärksten, also den viertstärksten Kader an, weil ich finde, da gibt es zum Beispiel andere Mannschaften, also ich sehe da sogar den Leverkusener Kader ein bisschen stärker. Aber jetzt muss man überlegen, bei den Wolfsburgern kann es gut sein, dass dieser Kader aber auch so fruchten wird. Man hat ja einen neuen Trainer, Glasner, der von Linz kommt. Der hat ja dann Joao Victor mitgenommen.
Ja.
Der ja dann auch beim DFB-Pokal, glaube ich, schon Startelf stand, drei Vorlagen gemacht hat oder so. Und dann hat man noch Mbabu geholt, der auch sehr beliebt im internationalen Geschäft war, schon seit davor, letzten Saison. Und ich glaube, dass Wolfsburg tatsächlich starke Ambitionen nach oben haben kann. Aber wie gesagt, nur wenn man den Fokus wirklich auf die Bundesliga legt. Da bin ich mir natürlich nicht sicher, ob das wirklich passiert, aber ne, muss man mal gucken. Und der dritte Platz ist bei mir auf jeden Fall auch RB Leipzig und da habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Bei RB Leipzig ist es so, holen sich gute Spieler und man muss einfach für die einfach hoffen, dass sie diese Spiele halten können und das über ein, zwei Jahre. Dann spielt RB Leipzig nämlich mit um die Meisterschaft. Bei Timo Werner weiß man nicht, ob der jetzt, er wird wahrscheinlich irgendwann gehen, würde aber bleiben für die nächsten ein, zwei Jahre und auch der Kader generell so bestehen bleiben kann und Leipzig immer nur auf einzelnen Positionen, das heißt, nächstes Jahr holt man sich einen unglaublich guten Torwart oder ein Torwarttalent, der Gulaschi dann auch ablösen kann, und man immer sich positionell entwickelt, dann wird RB Leipzig in den nächsten beiden Jahren die beste deutsche Mannschaft für eine Saison, vielleicht auch für mehrere Saisons sein, weil man merkt auch bei RB Leipzig, sie wollen nicht die Ausbildungsmannschaft für den FC Bayern sein. Und das wollen sie auch nicht zulassen. Also Ralf Rangnick sagt das ja schon generell, der will das nicht. Ne? Und wenn Timo Werner geht, dann hat RB Leipzig ein Problem zu FC Bayern, weil dann fängt das genau das Problem an, was man dann hat, nämlich, dass man irgendwie eine Ausbildungsmannschaft für den FC Bayern ist. Wie alle Mannschaften irgendwie in Deutschland in den letzten Jahren vorkamen. Oder für Dortmund, ne? Kann natürlich sein, dass glaube ich nicht, dass Timo Werner nach Dortmund geht, ne? Aber kann auch sein, dass Dortmund einen Spieler kauft von RB Leipzig. Das heißt, man ist ja bei beiden Mannschaften, bei Dortmund und Bayern nehmen sich da ja nicht so viel. Ne? Ja. Haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt.
Ja. Okay.
Dann kommen wir zu den ersten zwei Positionen. Hau mal raus, was du denkst.
Also ich sage, ich mach's einfach ganz kurz und schmerzlos für die Bayern-Fans. Bayern zweiter Platz und Dortmund für mich wird dieses Jahr Meister. Es liegt einfach daran, selbst mit den Neuzugängen, wo Bayern jetzt auch noch vor, ich glaube, ein oder zwei Tagen Perisic jetzt sich ausleihen konnte, hat man einfach immer noch einen viel zu kleinen Kader. Ich glaube, man hat insgesamt 15, 16, 17 Feldspieler und ja, das ist einfach wirklich viel zu wenig. Man war auch im DFB-Pokal, glaube ich, im DFB-Pokal war es nicht mit zwei Torhütern. Ich glaube, davor im Audi Cup oder so. Irgendwie mit zwei Torhütern oder so auf der Bank. Und deswegen, Bayern für mich, die ist ja wirklich ein viel zu kleinen Kader. Ich denke, also man muss immer noch was machen, auf jeden Fall am Kader. Aber das war für mich, also Bayern wird für mich dieses Jahr Zweiter werden. Ich denke, ich hoffe trotzdem, dass es ein spannender Meisterkampf wird. Weil Dortmund hat für mich einfach einen stärkeren Kader. Sie haben extrem gute Transfers getätigt. man konnte den Kader auch soweit die Schlüsselposition alles behalten. Man hat natürlich Akanji wollte ich gerade schon sagen, Diallo natürlich. Diallo hat man unter anderem abgegeben, aber auch da hat man sich dann quasi schon ja auch vorher um potenziellen Ersatz mit Mats Hummels gekümmert. Also, ja, dieses Jahr Bayern Zweiter und Dortmund wird für mich Erster sein nach der Saison.
Ich sehe es genauso. Also die Dortmunder haben vom Kader her einfach viel mehr Potenzial als die Bayern. Und dann hat man sich einen Perisic geliehen. Ob der jetzt schlecht ist oder nicht, also es ist auf jeden Fall eine Notlösung für den FC Bayern.
Ja.
Also vor 2 Jahren hätte ich niemals damit gerechnet, dass ein Perisic mal zum FC Bayern gehen würde. Das ist einfach irgendwie schon ein bisschen traurig, aber irgendwie halt auch eventuell einfach Abzeichen dafür, dass der Bayern oder das FC Bayern jetzt in einem Umbruch steht. Ja, das ist einfach so. Kein Spieler will zum FC Bayern gehen, das heißt, FC Bayern muss sich irgendwie neu erfinden. Und das kann man machen, indem man Deutsche, oder beziehungsweise nicht nur Deutsche, aber indem man Talente fördert. So wie es Borussia Dortmund schon die ganze Zeit macht. Ja, und nicht immer Spieler von anderen Vereinen kauft, sondern dass man schon Spieler von anderen Vereinen kauft, das hat der Dortmund ja natürlich auch gemacht, aber dass man überlegt, ob man sich nicht wirklich starke Talente aus Frankreich, Italien oder sonstiges holt und die dann wirklich zu Stammspielern entwickelt. Bei Bayern ist halt einfach das Problem, dass keiner mehr dahin gehen möchte. Aber Bayern hatte das ja auch schon mal eine Zeit lang. Also ich erinnere mich, man hat ja sich damals so immer den Kompost geholt. Man hat sich Ribéry geholt, Robben geholt, die bei ihren Mannschaften. Okay, Ribéry war glaube ich damals schon relativ stark, aber war jetzt auch nicht so bekannt im Weltfußball. Robben war so ja Kompost bei Real Madrid und dann hat man die geholt und dann sind die Weltfußballer geworden, also mit die besten Spieler auf der Welt. So muss Bayern weiterhin vorgehen. Die Frage ist, ist das Problem wirklich Niko Kovac? Ich sehe es irgendwie zweigeteilt, weil er einfach taktisch den FC Bayern nicht weiterbringt, nicht auf dieses Weltniveau und die Spieler haben nicht wirklich Respekt vor ihm. Die Frage ist, wen holt man dafür? Die einzige Alternative im Moment auf dem Markt ist halt José Mourinho. Kannst du dir aber nicht holen, ist einfach ein zu großes Risiko, den zu holen, weil der ja auch immer so viel Geld verlangt, wenn du den entlassen möchtest oder so. Ne? Dann, wie viel hat der von Manchester United bekommen? 15 Millionen oder so.
Ja, ja, irgendwie sowas, ja.
Also einfach unnormal. Und die Zugänge. Also wenn man sich diese Saison nicht noch mindestens 2, 3 Spieler holt, dann hast du ein riesengroßes Problem. Weil diese Dreifachbelastung kann dann auch den FC Bayern München ganz schön wehtun. Wenn ich jetzt mal überlege, dass man schon in Müller wieder auf rechts außen spielen muss,
ja.
da kriege ich wirklich Kopfschmerzen, wirklich.
Ja.
Und das, ich bin noch nicht was Bayern-Fan. Ja. Deshalb sage ich, Bayern München wird Zweiter. Und Dortmund, hast du ja schon eigentlich alles gesagt, einfach ein guter Kader. Und die Spieler, die da spielen, sind stark. Und was man Dortmund einfach sagen muss, ist, man hat einen Jadon Sancho halten können, ja, der anscheinend aber auch bei Dortmund gerne bleiben will. Man hat einfach so einen starken Kader und es kommt immer mehr hinterher. Wenn es Jadon Sancho gehen sollte, natürlich tut's weh, aber dann lässt man Brun Larsen einfach Stamm spielen, der ja auch sich immer weiterentwickelt. Und das macht Dortmund immer so weiter und die produzieren immer mehr Millionen und entwickeln immer weitere Spieler. Und das ist einfach geil. Und Jadon Sancho ist meiner Meinung nach der beste Spieler in der Bundesliga aktuell.
Ja, okay, gut. Von der Gesamtstärke würde ich dann Lewandowski momentan schon noch höher sehen.
Man seine Gesamtkarriere anschaut schon, aber ich meine jetzt von den Leistungen, die man so betrachten könnte, finde ich schon.
Ja gut, aber auch vielleicht, wenn du da so auf die letzte Saison guckst, solltest du vielleicht auch noch einen Lewandowski vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Ich glaube, Jadon Sancho ist auf jeden Fall was so das Spielerische in den, also dieses freche und dieses dribbelstarke Spiel, das ist das, was die Bundesliga ja auch so vermisst hat. Und da ist Jadon Sancho für mich auf jeden Fall der beste Spieler. Aber, also ich würde sagen, so von den Allgemeinleistungen würde ich vielleicht echt noch einen Lewandowski vielleicht momentan noch höher schätzen und ihn weiterhin als besten Spieler sehen. Meiner Meinung.
Okay. So. Ja, also sagen wir mal so, Lewandowski ist auf jeden Fall. Also, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Also Lewandowski ist auf jeden Fall auch auf diesem hohen Niveau, aber man kann ja auch unseren Jadon Sancho nicht so ganz mit dem Lewandowski vergleichen.
Ja, nee, auf gar keinen Fall, weil Lewandowski schon gezeigt hat, was er kann. So, da stimme ich dir absolut zu.
Ja. So, und generell ist ja, Lewandowski ist ja auch andere Position. Ich meine auch vom Spielerischen ist Jadon Sancho auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Spieler vom Spielerischen. Ja. Ne, von der Einzelsache. Sonst sind natürlich ist Marco Reus, wenn man ums Teamdienliche, der ist ja auch unglaublich stark, nochmal ein bisschen was stärker kann, Lewandowski auf jeden Fall auch. Aber da kann man Jadon Sancho schon in die Top 5 reinhauen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Okay. Und Axel Witzel, muss ich noch dazu sagen, Axel Witzel ist meiner Meinung nach besser als zum Beispiel Martinez bei Bayern, weil Martinez ist in der Defensive eine Wand, aber Axel Witzel hat irgendwie so ein Allrounder-System. Ja. Das ist einfach alles, ne? Der ist Top-Transfer. Also
ich glaube, Axel Witzel ist tatsächlich auch auf seiner Position, da würde ich vielleicht echt sagen, auf seiner Position, wenn man nur die Position als Sechster oder als Achter betrachtet, ist da wahrscheinlich momentan Axel Witzel der Beste.
Ja.
So, der auf der Beste. Position.
Ja.
So. Wenn du jetzt nochmal genau auf die Achter, auf die offensivere Achterposition, Zehnerposition guckst, kannst du vielleicht auch noch einen Thiago mit dazu nehmen. Aber so auf der Sechserposition auf jeden Fall Axel Witzel wahrscheinlich momentan der Beste in der Bundesliga.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Okay, super.
Dann sind wir damit auch fertig. Wir sind jetzt schon bei tatsächlich einer Stunde, aber ich würde sagen, wir hauen einfach noch ganz schnell die La Liga durch.
Genau.
Wobei ich jetzt zu La Liga kann ich jetzt zumindest eh nicht so viel sagen.
Ja.
Deswegen, ich würde sagen, ja, wir fangen einfach an. Du fängst einfach mal an.
Ja.
Ich denke, die Absteiger, was sagst du da? Sagst du, die Aufsteiger werden auch absteigen, oder?
Ja, so ähnlich. Also ich schätze schon, dass dass Granada absteigen wird, dass Mallorca absteigen wird und Osasuna auch. Aber da gibt es auch andere Mannschaften, die sich damit einreihen könnten. Das wäre Levante, es wäre Eibar, A und Leganes. Das sind alles so und Alaves auch noch. Da sind Mannschaften, kann man dazu rein. Aber das ist in der spanischen Liga sowieso generell ein bisschen was schwierig zu sagen, wer da absteigt, weil das weiß man nicht. Aber ich schätze schon, also Mallorca sehe ich auf jeden Fall nicht in der ersten Liga und Granada auch und Osasuna auch nicht. Also alle drei eigentlich nicht. Also die würde ich schon als die Abstiegskandidaten. Hauen wir die einfach, also meiner Meinung nach werden die drei absteigen.
Also dein Tipp für nächstes Jahr: Mallorca weiterhin nur zum Urlaub benutzen, um da zu saufen und nicht um Fußball zu schauen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, sogar die Fans sollten wirklich einfach nur genießen, dass sie La Liga spielen, so wie viele Deutsche einfach nur genießen, wenn sie auf Malle sind. Obwohl, ne, genießen tun sie es nicht, aber ne, also so die Mallorca-Fans sollten das gleiche machen wie die Deutschen in Malle. Ne, einfach alles wegsaufen. Ja. In jedem Stadion einfach alles wegsaufen und dann ist alles gut.
Okay, gut. Haben wir natürlich oben, ich würde sagen, wir beleuchten da so vielleicht noch ein bisschen das Titelrennen, weil ich denke, auch international können wir da eigentlich von denselben Mannschaften wie letztes Jahr ausgehen, würde ich zumindest sagen. Ja. Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia. Ich denke, auch ein Getafe wird sich da oben nicht nochmal so reinschleichen.
Nee. War einmalig,
glaube ich. Genau. Und dann können wir eher so auf die ersten drei Vereine gucken, wo wir natürlich Barcelona, Atletico und Real Madrid haben. Wie wir schon gesagt haben, Real Madrid wird nochmal gesondert auf dem YouTube-Kanal nochmal ein bisschen beleuchtet.
Genau.
Aber da können wir vielleicht auch so, also ich glaube tatsächlich wird sich dieses Jahr wieder ein bisschen was ändern in der Tabellenkonstellation, aber ich denke auch nur, dass sich da eine Verschiebung quasi tun wird und einfach, dass Atletico und Real Madrid dieses Jahr wieder den Platz tauschen.
Ja, glaube ich auch. Das ist so, genau das gleiche,
was
ich
auch denke. Also so, wenn Barcelona bleibt. Ja. Was? Ja, sag du zuerst.
Gut. Also ich sage, wenn Barcelona die Saison nicht Meister wird, dann haben sie ein kleines Problemchen, glaube ich. Nämlich, dann stellt sich die Frage, wofür kauft man sich Spieler in dreistelligen Millionenbereich, wenn man, und damit stellt man auch noch den besten Kader der Liga, wenn nicht sogar der Welt, dass man dann auch nicht Meister wird. Also das ist schon. Da stellt sich mir dann die Frage, warum gibt man so viel Geld dann aus? Bei Atletico Madrid sehe ich tatsächlich sogar, wenn es ganz schief läuft, kann es sogar der vierte Platz werden. Nur weil Atletico Madrid ist so eine kleine Wundertüte. Aber bei Atletico Madrid kann es auch sein, dass sie Meister werden. Einfach weil es so eine Wundertüte ist, die Saison. Man weiß nicht, was Joao Felix bringen sollte. Und man weiß generell nicht, was der Kader irgendwie bringen könnte. Also ist auf jeden Fall schwierig einzuschätzen irgendwie.
Ja. Und wie gesagt, Real Madrid hat sich gut verstärkt. Ich denke, den dritten Platz werden sie dieses Jahr nicht wieder als Enttäuschung da sind, sondern ich denke, man wird sich wirklich auf den zweiten Platz verbessern.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Real Madrid dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen mehr Spannung ins Meisterrennen reinbringt.
Ich hoffe es. Also die Freundschaftsspiele haben es nicht gesagt, aber darüber reden wir gleich. Ich glaube auch, dass wir Zweiter werden können, aber ich glaube auch, dass wir diese Saison sogar sehr enttäuschen können. Das ist alles beides drin. Aber warum, werde ich natürlich später drüber sprechen. Eine Mannschaft, die ich noch kurz mit reinschmeißen möchte, ist, jetzt muss ich kurz überlegen, ist Sevilla. Die haben ja jetzt Ben Yedder verloren. Und ich glaube, das könnte sogar ein ganz böser Faktor werden für Sevilla. Die haben sich zwar jetzt Ronny Lopez geholt und so, aber bei FC Sevilla wird, glaube ich, diese Saison das Problem sein. Ich weiß nicht, ob das schon letzte Saison war, aber Real Betis Sevilla wird, glaube ich, diese Saison, wenn sie es letzte Saison schon waren, dann auch wieder. Aber dann wird Real Betis Sevilla auf jeden Fall besser sein als FC Sevilla, weil Betis Sevilla einfach sich unglaublich gut verstärkt hat. Alles richtig gemacht.
Ja, letztes Jahr waren sie es noch nicht.
Nee,
also ich gucke gerade, Sevilla war letztes Jahr Sechster und Betis Sevilla war Zehnter.
Ja, genau. Dann schätze ich einfach, dass Real Betis Sevilla diese Saison die bessere Mannschaft ist als FC Sevilla, weil bei FC Sevilla, die haben sich, glaube ich, auch irgendwie schon verstärkt, wie gesagt, Ronny Lopez.
Ja, gut, ne, man hat sich Ronny Lopez, man hat sich auch Moniz Dabur natürlich geholt, ne?
Ja.
Auch ein starker Stürmer. Oliver Torres hat man sich geholt und dann halt auch so viele Namen gehalten, aber wie du halt auch schon sagst, ich glaube, einen der wichtigsten Spieler aus letzter Saison ist, dass man Ben Yedder halt wirklich verloren hat.
Genau, und ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum Betis diese Saison eher aufräumen könnte, und man hat halt Fekir. Und Fekir ist ein unglaublich starker Spieler und deshalb man hat mit Betis hat gezeigt, dass auch Weltklasse-Spieler zu Vereinen gehen können, die gar nicht mal so Weltklasse sind.
Und genau.
Der könnte diesen Verein Weltklasse machen und könnte das Gesicht von Betis werden. Was er bei Lyon auch war, also könnte er jetzt bei Betis auch werden. So, und das schätze ich mal.
Ja.
Aber das war es dann auch schon zu der Sache. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr zu sagen.
Nee. Das ist halt so, der Verein fällt mir gerade auf, wo wir ja gerade eben gesagt haben, dass Getafe da oben rausrutschen wird. Dass Betis Sevilla so der Verein ist, der da dann von unten wieder nachrutschen kann.
Genau.
So. Okay. Gut, aber dann haben wir tatsächlich jetzt auch die nächste Prediction durch von der La Liga und auch von der Bundesliga. Heute natürlich, wie gesagt, etwas längere Folge. Es gab zwei Predictions, es gab natürlich die Ergebnisse vom DFB-Pokal und aus der Premier League, wo wir drauf schauen wollten. Auch Transfers haben wir jetzt nicht so wirklich nochmal beleuchtet, aber ich denke so viel ist in den letzten Wochen eh nicht passiert und die großen Transfers hat man ja dann eh nochmal mitbekommen oder die da irgendwie für Furore gesorgt haben. Nächste Woche kommt dann Serie A.
Und wir gucken, was in den ersten Spieltagen der La Liga, der Bundesliga passiert sind und gucken uns natürlich auch den zweiten Spieltag der Premier League an. Und
genau.
Ligue 1 ist ja auch schon angefangen.
Aber
da muss ich ehrlich sagen, da kommt irgendwann mal zwischendurch was. Ich glaube, es ist auch sowieso nichts Überraschendes passiert in der Liga. Deshalb, falls da mal ein Topspiel ist, so PSG gegen, nicht PSG, also PSG ist ja sowieso überall, sagen wir Lyon gegen Marseille, dann werden wir uns auf jeden Fall mal auch darüber ein bisschen was auskotzen. Da kommt bestimmt auch mal was, aber heute passt das leider nicht so rein, denn ich denke mal, da haben wir heute schon ein bisschen was Besseres beleuchtet. Und wir haben schon über eine Stunde, wir haben sogar schon über 70 Minuten. Ich glaube, ihr wollt eigentlich auch nur noch, dass wir die Fresse halten, ne?
Genau. Okay. Gut, dann auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Wie gesagt, vergesst nicht, auf dem YouTube-Kanal wird dann auch jetzt die Tage, ich schätze mal spätestens so nächste Woche, bis Donnerstag sollte das da sein, also vor der nächsten Folge ist es auf jeden Fall da, kommt dann das Video online über den 1. FC Köln, ein bisschen die Saisonvorschau und über Real Madrid ein bisschen die Saisonvorschau, da werden wir dann nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und
genau.
Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ich sag Tschüss.
Ciao.